Vis-à-vis.
Hallo Holger.
Hallo.
Wir kennen uns schon seit vielen Jahren und sind deshalb in diesem Gespräch beim Du. Lass uns aktuell einsteigen. Seit Donald Trump Venezuela angegriffen und Staatschef Maduro entführt hat, sind die Rufe noch lauter geworden. Wir erleben eine Neuordnung der Welt. Was hat das mit deinem Buch zu tun?
Also zum einen ist es ein weiteres Beispiel dafür, dass Donald Trump einfach macht, was er für richtig hält, sich an keine Regeln hält. Alles unter dem Ziel America First, also Amerika wieder groß zu machen, in die alten glorreichen Jahre und Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzuführen. Es hat aber auch mehr mit Europa zu tun, als man denkt, weil er ja gleich am Sonntag, vergangenes Wochenende, darüber geredet hat, dass es möglicherweise auch weitergehen könnte. Er hat Kolumbien bedroht, er hat Kuba bedroht. Er hat aber insbesondere auch über Grönland gesprochen, also ein Teil von Dänemark. Und das zeigt einfach nochmal ganz klar dieses Mindset, diese Denke von Donald Trump, für den es eben keine Freunde, keine Partner, keine Alliierten gibt, sondern nur eine Beute, die für ihn attraktiv ist, was sogar so weit geht, dass im Zweifelsfall ein NATO-Partner wie Dänemark zur Beute wird. Skurrile Konstellation potenziell. Amerika greift den NATO-Partner Dänemark an und Dänemark ruft den Artikel 5 des NATO-Beistands aus. Das zeigt einfach, dass diese alte Allianz, dieses alte Miteinander nicht mehr existiert.
In deinem Buch geht es aber eben um Amerika und Deutschland, jetzt weniger um Venezuela oder Grönland. Deshalb lass uns darauf schauen. Du hast geschrieben, dass es schon früher angefangen hat als mit Trump. Die Wurzel der MAGA-Bewegung seien die Kriege im Irak und in Afghanistan vor mehr als 20 Jahren gewesen. Warum das?
Das ist faktisch eine 25-jährige Geschichte der Entfremdung. Die Amerikaner sind mit sehr viel Kraft, sehr viel Energie und auch sehr viel Geld nach Afghanistan gegangen, nach den furchtbaren Anschlägen von 9/11. Haben da gekämpft, gibt Zahlen, die sagen 800 Milliarden bis hin zu 2 Billionen hat dieser Krieg gekostet. Er hat viele amerikanische Soldaten das Leben gekostet in Afghanistan. Alleine 23.000 tote US-GIs. Und das Ganze hat sich in gewisser Weise im Irak dann kurz danach nochmal wiederholt. Auch mehrere tausend Tote. Der amerikanische Staatshaushalt ist abgestürzt. Amerika ist überschuldet gewesen. Das Land traumatisiert und erschöpft davon, irgendwo in der Welt Abenteuer zu suchen und unterwegs zu sein. Und es hat sich so ein Gefühl eingeschlichen, dass die amerikanische Arbeiterklasse, die Mittelschicht, diese Rechnung zahlt und nicht mehr im Mittelpunkt steht. Die Arbeitsplätze sind in der Zeit im Zuge der Globalisierung nach Asien gewandert, in den Süden der Weltkugel. Und deswegen gibt es eine breite Sehnsucht, sich wieder auf Amerika selber zurückzubesinnen. America First, dieser Slogan von Trump, gibt einfach das Gefühl von sehr, sehr vielen Amerikanern wieder.
Im Dezember kam die neue Sicherheitsdoktrin. Wir haben es eingangs erwähnt. Trumps Truppe setzt sich jetzt für Regime Change in Europa ein, was zum Beispiel in Deutschland heißt für die AfD. Warum eigentlich?
Und das ist einer der großen Unterschiede zur ersten Amtszeit von Donald Trump, wo Trump sich im Wesentlichen um Amerika gekümmert hat und ihm die Europäer vergleichsweise egal waren. Jetzt wird Europa betrachtet als ein gegnerisches Territorium. Der Westen sozusagen, wie er verdorben ist, wie er nicht sein soll, Vogue, zu liberal. Das beginnt bei der vermeintlichen Einschränkung der Meinungsfreiheit auf Social Media, wenn beispielsweise gefordert wird, dass auf Facebook oder auf X zensiert wird im Sinne von Hassbotschaften aus dem Netz genommen werden. Das geht bis hin zur Religionsfreiheit, die Trumps Leute bedroht sehen, weil sie sagen, angeblich würden Christen in Europa an der Ausübung ihres freien Glaubens gehindert. Und all das verdichtet sich zu einer politischen Betrachtungsweise, die Europa als gewissermaßen liberaler Irrweg betrachtet und letztlich deswegen auf die rechten Parteien, die rechtsradikalen Parteien, wie in Deutschland die AfD, wie den Front National, in Polen die Pisch, in Ungarn Viktor Orban, in Italien Meloni und andere setzt und tatsächlich versucht, diese Parteien an die Macht zu putschen, so sie denn schon nicht sind. Und deswegen ist es für Europa dieses Mal tatsächlich nicht nur eine Frage von Anstand und von der Sitte, wie man unter Alliierten in der NATO beispielsweise redet, sondern es ist ein direkter Angriff auf letztlich das europäische Lebensmodell.
Aber widerspricht das nicht im Grunde der Marschroute, sich nur auf sich selbst zu konzentrieren? Das ist ja dann doch wieder Imperialismus, nicht Isolationismus, womit wir auch wieder bei Venezuela sind.
Ja, ich glaube, dass Trump II, die zweite Amtszeit, sehr viel politischer, sehr viel ideologischer und auch sehr viel besser vorbereitet ist. Und da, wo es nicht Donald Trump selber ist, den ich jetzt nicht für den Ideologen schlechthin halte, da ist es die zweite Reihe hinter ihm, ein Stephen Miller, sein Politikberater, ein J.D. Vance, sein Vizepräsident, ein Steve Bannon, der immer noch eine wichtige Rolle spielt und die weiße Vorherrschaft propagiert und andere, die haben eine ganz klare ideologische Agenda, einen ganz klaren ideologischen Kompass. Wertekompass und dessen muss sich Europa bewusst sein.
Sie hören das Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Zeitjournalisten Holger Stark über sein neues Buch »Das erwachsene Land«. Lass uns auf Deutschland schauen, Holger, denn auch darum geht es ja in deinem Buch. Von 2005 bis 2021 war bekanntermaßen Angela Merkel Bundeskanzlerin. Wie hat sie gegenüber Washington agiert?
Angela Merkel hat einerseits sehr klarsichtig gesehen, was Donald Trump bedeutet und wie er sein würde. Sie hat im Mai 2017, also nach nur 4 Monaten, Trump in Trudering in diesem Bierzelt ihre berühmte Rede gehalten, wo sie gesagt hat, dass Deutschland sich ein Stück weit eigenständig machen muss und nicht mehr verlassen kann auf alte Freunde und das Schicksal in die eigenen Hände nehmen muss. Das Problem ist, sie hat das nie mit Leben gefüllt. Sie ist dabei geblieben, das zu diagnostizieren. Ihr hat die Kraft gefehlt, das damals auszubuchstabieren, was es denn bedeuten würde, sich beispielsweise militärisch loszulösen, auch wirtschaftlich unabhängiger zu werden. Sie hat deshalb die notwendigen Schritte nicht eingeleitet. Vielleicht hat auch ein bisschen der Mut gefehlt. Ich meine, jeder im Kanzleramt weiß, was es letztlich bedeutet, wenn die Amerikaner ihre Truppen abziehen würden, wenn sie keine Waffen mehr liefern würden. Das würde bedeuten, Milliarden und Abermilliarden nicht in Bildung, nicht in Gesundheit, nicht in das Sozialsystem zu stecken, sondern die Bundeswehr aufzurüsten, die Geheimdienste zu stärken und ähnliches. Und all das hat weder Angela Merkel getan, noch ihr Nachfolger Olaf Scholz.
Aber warum? Das ist doch die Frage. Trudering hast du erwähnt, das liegt jetzt 9 Jahre zurück, fast 10 Jahre. Warum ist nichts passiert?
Ich habe darüber mit Heiko Maas geredet, der 2018 ganz interessanterweise eine Amerika-Strategie geschrieben hat als damaliger Außenminister, die sehr viel tougher, sehr viel härter gewesen ist. Und damit ist er zu Merkel ins Kanzleramt gegangen. Und sie hat ihn abtropfen lassen und relativ schnell das Thema gewechselt und dann auch öffentlich gesagt, das ist Maas Meinung, die respektiert sie, aber sie macht sich das nicht als Linie der Kanzlerin zu eigen. Ich glaube, dass es in der deutschen Politik so eine Art Schockstarre, so eine Lähmung gibt vor der Größe, vor der monumentalen Aufgabe, was es bedeuten würde, sich faktisch 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg von Amerika zu lösen. Faktisch ist Deutschland lange Zeit eher ein Land gewesen, was wie eine Kolonie behandelt worden ist. Und dann gab es diese partielle Unabhängigkeit durch den Mauerfall. Aber diesen letzten Schritt in der Unabhängigkeit, einen zweiten Mauerfall-Moment, den hat sich einfach niemand zugetraut. Es war einfach der bequemere Weg, so weiterzumachen wie bisher. Und das gilt eben auch leider für Angela Merkel, obwohl sie sehr klarsichtig gesehen hat, was in Amerika gerade geschieht.
Über allem schwebt die Verteidigung gegen einen atomaren Angriff durch Russland. Der Kreml droht ja regelmäßig damit, unter anderem Herr Medvedev. Wo ist die Lösung ohne die USA?
Die Lösung besteht darin, jetzt Entscheidungen zu treffen, die uns in 5 Jahren, vielleicht auch in 7 Jahren, vielleicht auch in 10 Jahren, wie Sigmar Gabriel sagt, der glaubt, dass es noch 10 Jahre dauern wird, aber die uns jedenfalls in einigen Jahren in die Position bringen, weitgehend unabhängig zu sein. Das heißt, so zu planen, als ob man Deutschland vielleicht im europäischen Kontext, aber jedenfalls so verteidigen könnte gegen einen russischen Angriff, als wenn es die Amerikaner nicht gäbe. Ich halte das überhaupt für eigentlich ein ganz gutes Gedankenspiel. Stellen wir uns einmal vor, die Amerikaner gäbe es nicht. Wie würden wir dann Politik betreiben? Dann würden wir ganz anders agieren. Das sind Entscheidungen, die man jetzt treffen muss, die erstmal Geld kosten und auch unpopulär sind, die auch nicht sofort Ergebnisse zeigen werden, die aber dann in einigen Jahren die europäische Position eindeutig stärken. Nehmen wir beispielsweise den Bau und die Beschaffung von Waffen. Wenn wir immer weiter amerikanische Waffen kaufen, freut es die US-Rüstungsindustrie, es freut auch Donald Trump und das Weiße Haus, aber es wird eine permanente Fortschreibung dieser Abhängigkeit bedeuten. Das heißt also, Europa müsste konsequent darauf setzen, jetzt die eigene Rüstung zu stärken und eben nicht mehr in Amerika einzukaufen.
Deutschlands einzige Chance ist eine stärkere EU, schreibst du. In der Außen- und Verteidigungspolitik oder bei den Geheimdiensten sei ein Kerneuropa mit weniger Staaten überfällig. Wie soll das gehen, ohne die EU in ihrer jetzigen Form abzuschaffen?
Also bleiben wir mal bei den Geheimdiensten. Teil des Erfolgssystems der Amerikaner sind die sogenannten Five Eyes, also eine Allianz der angelsächsischen Nationen, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland und die USA. Was spricht dagegen, ein Äquivalent in Europa zu gründen? Auch mit den Ländern, von denen man weiß, dass sie Fähigkeiten haben, dass aber auch da der Rechtsstaat funktioniert, also Frankreich, die Skandinavier, Holland, Italien, vielleicht Polen. Was spricht dagegen, einen ähnlichen Verbund, wo man wirklich weitgehend vorbehaltlos miteinander kooperiert und tauscht, ins Leben zu rufen und zumindest da zu versuchen, unabhängig zu werden von dem, was die Amerikaner bislang an Geheimdienstinformationen liefern. Warum stärkt Europa nicht den Euro als Leitwährung? Es ist bislang die einzige vernünftige Währung jenseits des Dollars weltweit? Warum wickelt Europa immer noch einen Großteil seiner Geschäfte in Dollar ab und nicht in Euro? Also eine konsequente Stärkung des Euros. Und schlussendlich, Deutschland hat die zweitgrößten Goldreserven der Welt. Aber warum liegen die immer noch in New York? Das ist für mich so ein Sinnbild. 1200 Tonnen ungefähr liegen in den Tresoren der Federal Reserve Bank, also der Zentralbank in New York. Warum holen wir die nicht zurück? Warum liegen die nicht in Frankfurt? Deutsches Gold muss nicht in den amerikanischen Tresoren liegen.
Kriegen wir es hin, das Einstimmigkeitsprinzip innerhalb der EU, das so vieles blockiert und verhindert, irgendwie zu umgehen? Geht das?
Also ich habe mit Johann Wadephul, dem deutschen Außenminister, darüber geredet und mit fast allen anderen Außenministern auch, Annalena Baerbock, Heiko Maas und ähnlichen. Und alle, egal welcher Partei sie angehören, die in diesem Amt gesessen haben, sagen mittlerweile, es muss ein Kerneuropa geben, so schön dieses und so wichtig dieses Einstimmigkeitsprinzip auch ist, solange du Ungarn mit am Tisch sitzen hast, früher auch die Polen, solange gibt es eine Handlungsunfähigkeit und eine Lähmung. Warum nicht ein kleines Kerneuropa, was die entscheidenden Fragen vorantreibt, immer in dem Versuch, Gesamteuropa mitzunehmen, aber da, wo es eben nicht möglich ist, dann auch in einem kleineren Verbund die Schritte nach vorne zu gehen. Damit könntest du übrigens Großbritannien integrieren, die eben nicht mehr in der EU sind. Du könntest die Kanadier mit einbinden, die regelrecht darum betteln, weil sie nämlich auch bedroht sind, weil Trump ja gesagt hat, der 51. Bundesstaat von Amerika sollte Kanada sein. Also ein Kern von Akteuren, die kraftvoll sind, die Mut haben, die vorangehen und die dann auch den anderen Teil von Europa mitnehmen würden.
Vielen Dank.
Ich danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.